Als wir heute im Lobpreis waren, da war mir klar, um was es heute Morgen geht. Es geht um Jesus. Es geht um Jesus und nichts anderes. Alles andere verblasst neben ihm, sogar mein Thema. Und ich wünsche mir, dass er durchkommt mit seiner Botschaft heute Morgen, was er auf dem Herz hat. Ich habe nicht gewusst, dass der Timmy eine neue Predigtreihe startet. Ja, das war mir nicht bewusst. Und er hat angefangen und hat gesagt, ja, nächste Woche mache ich weiter. Denke, bin ich dran. Und er hat gesagt, Timmy, ich mach heute, egal. Wenn du die Vorbereitung misst, egal, ich mache heute Morgen. Aber seltsamerweise geht es rein auch in diese Botschaft. Die Gemeinde, Leben und Tradition. Ich habe hier einen Zauberstick, mit dem können wir umschalten. Nein! Ich hätte jetzt mit dem gearbeitet, aber okay, ist okay. Jetzt habe ich einen richtigen Stick. Ist eingeschaltet? Okay. Die Frage, die der Timmy letzte Woche gestellt hat, war, ist unser Leben mit Traditionen oder sind unsere Traditionen mit Leben gefüllt? Also Traditionen zu haben, ist an für sich nicht schlimm, aber wenn es tote Traditionen sind, dann wird es schwierig für unser Leben, weil wir sind lebendige oder wollen lebendige Christen sein und da hat eine tote Tradition eigentlich nichts verloren. Und ich glaube, dass Jesus das Leben in Person ist, dass er das Leben in Person ist und gibt und dass er mit sowas nichts zu tun hat. Mir ist aufgefallen, Tradition wird immer mit Bayern in Verbindung gebracht. Ja? Da sieht man immer welche am Bierkrug und mit Tracht und so weiter. Tradition und Bayern gehört zusammen, auch wir Württemberger. Wir haben eine wunderbare Tradition. Wer weiß, wie die heißt? Kehrwoche, genau. Mein Unterthema ist heute Pflicht oder Liebe. Wenn wir dieses Bild anschauen, macht ihr das aus Pflicht oder mit Liebe? Also wenn das nicht Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Ja? Mit dem Feinstaubsauger, vielleicht der Straße, häufig befahrene Straße in Stuttgart, wo der Feinstaub schön verteilt liegt, da geht ihr mit dem Feinstaubsauger durch und macht es glänzend, weil sie ihr Haus, ihre Umgebung liebt, ja, und weil sie das gern hat, wenn da die Menschen laufen können und sagen, ja, hier ist schön aufgeräumt. Ja, hier ist es toll. Und dieses Bild nimmt mit nach Hause im Inneren, wenn er irgendwie Kehrwoche oder sonst irgendwas macht, Geschirr spült, Waschmaschine, egal was im Haushalt ist, macht's mit Liebe. Da geht es ganz anders. Ja. Aber wir wollen hineinkommen in den Text und dann brauche ich ein bisschen Vorlauf heute. Also ich mute euch heute Text zu. Ich hoffe nicht, also ihr und Paulus hat mal gepredigt, bis sie aus dem Fenster geflogen sind. Die muss man nachher wieder zum Leben bringen. Aber ich denke, ihr sitzt alle fest und ihr könnt euch anschnallen und wenn es irgendwie ganz schlimm wird, sagt es eurem Nachbar. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Er war da nicht selber, weil er da Urlaub machen wollte, sondern er war da im Bergwerk drin. Ich weiß zwar nicht, wie er das als 90-Jähriger gemacht hat, ist mir ein Rätsel. Auf jeden Fall ist er dort in der Verbannung gewesen, weil die Christen damals lokal verfolgt wurden. Um des Zeugnisses Jesu willen. Also der hat keinen Urlaub gemacht, sondern der war in Bedrängnis. Und ich war an des Herrn Tag im Geist. Wenn man das richtig übersetzt, dann heißt es, da heißt es, ich wurde an des Herrn Tag in den Geist hinein. Der Johannes, der war immer im Heiligen Geist, sage ich jetzt mal. Johannes war voll Heiligen Geistes. Und die Bibel sagt hier, dass hier eine besondere Stufe der Erfüllung oder der Dynamik des Heiligen Geistes gekommen ist. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune. Das Wörtchen wie, Ich habe es nicht zählt, aber das, ich glaube, das begegnet uns hundertfach in der Offenbarung. Da gibt's keine Worte eigentlich dafür, was der Johannes gesehen hat. Er sagt, wie, sieht so aus, wie, macht wie. Und er hört eine Stimme wie eine Posaune. Posaune gibt immer ein Signal. Im Alten Testament war eine Posaune für den Krieg, für bestimmte Tagesordnungen, wie auch immer. Also wenn die Posaune geklungen hat, dann ist es ernst geworden. Und die Posaune, die sprach, die Stimme, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Gemeinden. Nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. 7 Gemeinden, die an der türkischen Westküste sind oder waren damals. Und ich wandte mich um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand. Bis zu den Füßen reichende Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Also, wenn der lebendige Gott, wenn Jesus so in dieser Form in unserer Gegenwart tritt, da haut's dich um. Ja. Wenn die Ewigkeit in unsere Zeitlichkeit reinkommt, mit so einer Kraft und mit so einer Dynamik, dann haut's dich um. Und hier ist ein Versuch eines Bildes, wie das ungefähr ausgesehen haben mag. Wichtig sind diese Leuchter hier, die 7 Leuchter und die 7 Sterne, die Jesus in der Hand hat. Was ich vermisse, ist das zweischneidige Schwert, was aus seinem Mund kommt. Aber wie soll man das darstellen alles? Das ist ja nur ein mickriger Versuch, aber vielleicht hilft es uns ein bisschen. Jesus hat mit Johannes was vor. Er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, das ist super. Ja. Wenn Jesus sagt, fürchte dich nicht, dann ist es ein lebendiges Wort, das in unser Leben hineinkommt und dann verschwindet alle Furcht. Ja. Dann geht es weg. Und im Gegensatz zu anderen Religionsführer, will es mal, Jesus war kein Religionsführer. Jesus ist der lebendige Gott. Das muss man ganz klar sagen. Der hat keine Religion gegründet, sondern Jesus ist der lebendige Gott. Und andere Religionsführer, die haben ihre Offenbarungen von Dämonen empfangen, ja. Die sind tagelang, sind die nicht mehr auf die Beine gekommen. Und Jesus kommt und sagt, fürchte dich nicht, weil, hat er immer gesagt, ja, wo nach der Auferstehung, fürchtet euch nicht, ich bin da. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Man könnte sagen, ich bin der Ich Bin. Ich bin der Ich Bin. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Eine Botschaft. Verstehst du, dein Leben, wenn das mal endet, da hat Jesus den Schlüssel dafür, dass du ins richtige Ding hineinkommst. Dass du nicht irgendwo in der Hölle landest, sondern wenn du mit seinem Blut erlöst worden bist, da kommst du in den Himmel rein. Und da kann der Teufel das Höllentor so weit aufsperren, wie er will. Jesus hat dich angenommen, er ist für dich gestorben, er hat mit seinem Leben bezahlt, er hat für dich geblutet, er hat Vergebung der Sünden erwirkt. Er ist für deine Krankheiten gestorben. Und du kommst zu ihm in seine Gegenwart eines Tages. Und So Zukunft. Und versteht ihr, das können wir heute schon wissen. Wenn du heute noch Zweifel hast, ja, wo bin ich eines Tages? Dann ist irgendwas nicht ganz richtig in deinem Verhältnis zu ihm. Dann muss ich mal ganz klar Schiff machen, eine klare Buße tun, klare Bekehrung und dann bist du dabei. Kommen wir nachher noch drauf. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem Geschehen wird. Also drei Sachen. Er schreibt das auf, was er gerade sieht, ja, was er gesehen hat, was er gehört hat. Was ist? Das ist der Zustand der Gemeinden, die nachher kommt, diese Bestandsaufnahme von den Gemeinden. Und was nach diesem geschehen wird, das ist Offenbarung ab Kapitel 4, wo es heißt, eine Stimme sagt zu mir, komm herauf. Und dann geht der Johannes hinauf in den Thronsaal Gottes und da kommt dann die Anbetung und die Älteste und er sieht das geschlachtete Lamm und er sieht, wie Babylon fällt und er sieht alles, der Plan Gottes, wie der sich vollendet. Ja. Die Offenbarung ist ein Trostbuch. Das ist kein Drohbuch, sondern ein Trostbuch, dass die Gemeinden wissen, es kommen ganz schwierige Zeiten. Es wird ganz schwierig werden. Aber Gott hat alles in der Hand. Ja, diese vier Reiter, die laufen nicht einfach so los, weil sie gerade Lust haben, sondern weil Gott sagt, komm, mach. Die Schalen werden ausgegossen, weil das nach Gottes Plan ist, ja. Die Siegelringe werden aufgebrochen, weil das Gottes Plan ist. Und wir wissen das, was auch in unserer Welt, wir sehen ja das auch heute, da blickst du ja nicht mehr durch, oder? Blickst du nicht mehr durch, was in unserer Welt abgeht. Ich traue mir bald gar keine Nachrichten mehr angucken. Meine Frau muss mir immer heben, so speise ich ins Sofa, nein. Es ist unglaublich. Also wir war das noch schön, wo wir Mauer gehabt haben. Ein kalter Krieg. Klare Fronte, alles Paletti. Verhältnismäßig. Also ich wusste damals, als die Mauer gefallen ist und als der erste Irakkrieg begann und unsere lieben amerikanischen Freunde aus der Weile und Eselsberg, wo sie überall waren, wo die abgezogen wurden, na ich denke, oh, hab ich gedacht. Jetzt ändert sich was in unserer Welt. Das ist nimmer das Gleiche, wie sie mal war. Da hat man gemerkt, dass Gottes Uhr geht weiter. Die geht weiter. Ja. Und dass man dieses Jahr 70 Jahre Israel, war mal eigentlich Thema für heute. Israel, 70 Jahre Israel. Dass man 70 Jahre Israel, da sehen wir, Gottes Uhr geht weiter. Ja. Da passiert was da unten. Der lebendige Gott ist an der Arbeit. Und da können die umliegenden Völker und Nationen und Palästinenser und wer alles, ich sag's nicht, sie werden Jerusalem nicht mehr aus der Hand von den Israelis bringen. Das ist Gottes Stadt hier auf der Erde, ja. Wir suchen eine andere Stadt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, wir suchen das himmlische Jerusalem. Da wollen wir hin. Ja, wir gucken mal da nach Jerusalem, stehen am Grab von Jesus. Wisst ihr, dass ich flechte das jetzt schon ein. Wisst ihr, dass als Jesus gestorben war, da hat Josef von Arimathea heute ein neues Familiengrab gehabt? Und ließ Jesus dort von Pilatus holen, hat Jesus in das neue Familiengrab, wo noch niemand gelegen ist, hineingelegt. Und er ging nach Hause. Zu Hause war seine Frau, die hat es mitgekriegt, dass der Jesus in das neue Familiengrab hineingelegt hat. Und wo eigentlich für sie geplant war, für ihre Familie, hat sie gesagt, Mann, wie kannst du sowas machen? Das geht nicht, hat ihm eine halbe Stunde lang Vorhaltungen gemacht. Wo sie fertig war, hatte Josef von Arimathea gesagt, Frau, mach dir keine Gedanken, das ist nur übers Wochenende. So war, steht nicht in der Bibel drin, findet ihr da nicht, aber so könnte es gewesen sein. Ja. Also, wir suchen die himmlische Stadt, das Grab ist leer, da ist niemand mehr drin, Jesus ist auferstanden. Und dann sagt Jesus, das Geheimnis ist ein Geheimnis der sieben Sterne. Weiß nicht, hat er sich gefragt, was bedeutet, wahrscheinlich hat er sich das gefragt, ja. Was bedeutet die sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter? Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Habe ich mir gedacht, hätte doch auch uns von beiden geräucht, ja. Als Schwabe, rational, wirtschaftlich denkend. Aber es hat eine Bedeutung. Ich blättere mal weiter. Ja. Also, die Sterne in seiner Hand, die haben die Bedeutung, das ist meine eigene Idee. Findet ihr wahrscheinlich nirgends. Das kam ja als in meiner Vorbereitung, ja. Die Sterne in seiner Hand sind die Gemeinden in ihrer Beziehung zum auferstandenen Christus. Ja. Lesen wir in Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Leute, das ist was. Das ist was, wenn du in Jesu Hand bist, da kommt keiner ran. Da kann niemand hin, da hat niemand Zugangsberechtigung. Solange du da drin bist, bist du in Sicherheit. Da kann in der Welt draußen vorgehen, was will. Ja? Und ich sag das jetzt mal so, ich denke mir, ich bin ja auch schon fortgeschritten in Alters. Da plant mir ja schon vom Ende her auch manchmal. Und ich denke, ja, man liest Zeitungen und Internet und so, da sieht man, junge Menschen sterben schon mit 15, 20 und so weiter. Arnulf kann das wahrscheinlich, erlebt es öfters, dass wenn da zum Unfall kommt, da liegen die Tote drinnen. Aber wenn du Jesus gehörst, dann gehst du in dem Moment, wo du die Augen zumachst, machst du sie in der Ewigkeit drinnen auf. Und dann, versteht ihr, wenn ich heute sterbe, dann war's das für mich hier. Aber was ist das hier im Vergleich zu der Herrlichkeit Gottes im Himmel? Was ist das? Versteht ihr, wir leben gesund, wir gucken, dass wir fit sind, dass wir möglichst alt werden. Aber ist das eine Haltung, die in den Himmel will? Ja? Kennt ihr den Witz mit den Knoblauchpillen? Ein Ehepaar im Himmel an der schönen Tafel, wo man miteinander speist und die Herrlichkeit Gottes so wunderbar da, die Gegenwart des Herrn, das Licht, der goldene Saal, alles. Und dann irgendwann mal langt sich die Frau in den Kopf. Weißt du mal, du bist ein Depp. Du mit deiner blöden Knoblauchpille. Das hätte man schon viel früher haben können, alles. Und da ist was dran, Freunde. Das Leben kann so in bei uns noch so schön sein, wie es will. Aber die Herrlichkeit Gottes dagegen, das ist gar nichts, was wir hier haben. Und wenn wir hier abreden, dann kann man sagen, preis den Herrn, endlich habe ich es hier rum. Ich bin beim Herrn, ich darf bei ihm sein, in seiner Gegenwart. Die Leuchter sind ein Bild für die Gemeinde in Bezug auf ihre Umgebung. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr. Ja, Jesus redet zu uns heute Morgen. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf ein Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure gute Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Frage jetzt. Leben wir das? Ich nehme mich da mit rein. Sieht ihr einen Leuchter laufen, wenn ich durchs Tisch rausgehe? Sieht es einer, wenn ich in einer Arztpraxis bin und ich spreche mit denen oder ich bin beim Doktor? Sieht es jemand? Merkt man da einen Unterschied? Wir sind unterschiedlich, wir sind anders, wir sind nicht die Welt, wir sind Gottes Kinder, wir sind Jesu Nachfolger, wir machen einen Unterschied. Ich sage mal so, das muss, manche sehen es nicht, weil sie was auf die Augen haben. Aber in der Regel müsste man das eigentlich bemerken, dass bei uns etwas anders ist. Wie gehe ich mit den Kollegen um, mit meinen Mitschülern, mit meinen Nachbarn? Versteht ihr? Das ist ein Unterschied, da muss ein Unterschied da sein. So, und jetzt kommen wir zur Gemeinde in Ephesus. An diese Gemeinde sollte Johannes und an die anderen 7 Gemeinden auch, sehen wir nachher noch auf der Landkarte, dass die Briefe so, oder diese ganze Offenbarung, die sollte so verteilt werden, so rundum, so wie eine Kette, so läuft es der Ordnung nach. So wie sie vorne gestanden haben, wie sie genannt wurden, so liegen die auch auf der Landkarte. Ja. Ephesus war früher am Meer gelegen und verlandet. Das Meer hat sich zurückgezogen. Im Mittelmeer sind oft so Aktivitäten, wo sich der Meerboden senkt. Ja. Und da muss auch so Senke gewesen sein. Das geht relativ schnell. Da gibt's in Italien, wo die reichen Römer, die haben da ihre Villen gehabt und ihre schöne Bäder und ihre Wellness-Oratorien, Sanatorien, was auch immer, die liegen heute unter Wasser. Da hat sich der Meeresboden gehoben. Hier hat er sich gesunken. Oder ist er gefallen. Ephesus war einer der bedeutendsten, vielleicht über 2000 Einwohner, eine der bedeutendsten Städte im Römischen Reich. Und da war ein Statthalter, ein Prokonsul, dieser Bereich, der hieß Provinz Asia. Neben vielen römischen Prachtbauten, also das war eine Mega-Metropole in der Antike. Machen wir weiter hier. Ja. Hier seht ihr Patmos. Da war der Johannes in Gefangenschaft. Und hier drüben war Ephesus. Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. So in der Reihenfolge sollte er diese Briefe schreiben. Und das ist so Luftbildaufnahme von den antiken Städten, wie sie heute noch sind. Das Stadion, da sind so 24.000, 25.000 Menschen reinkommen. Also da war der hellenistische Geist, war da. Die Römer mit ihren Göttern, da war der asiatische Götter. Da war ein Konglomerat von alle möglichen Religionen. Und in diese Stadt, in diese gigantische Stadt stellt Jesus ein paar Gläubige hinein. Ja? Das hat angefangen mit Paulus. Das lesen wir, Kapitel 16, glaube ich, in der Apostelgeschichte. Geht dann weiter, Kapitel 19. Da gab es den Aufstand des Demetrius, die Silberschmiede, die dort gearbeitet haben. Die haben so kleine Götzebilder gemacht, so wie so Souvenirläden aus Silber. Und die haben da einen riesen Reibach gemacht von der Artemis, die Artemis, die in diesem Tempel angebetet wurde. Ein riesen Reibach. Und wo sie gemerkt haben, uns geht's an die Kohle, dann ist die Gemeinde auf einmal relevant geworden. Weil da hat sich das Leben von den Menschen verändert, ja. So hat der Tempel ungefähr ausgesehen. Nach der Rekonstruktion. Also da sieht man so ganz kleine Menschen hier. Seht ihr die kleinen Menschen irgendwo da, so wie sie die Treppe rauflaufen, drunter laufen. Und dann sieht man, das war ein Wahnsinnsbau. Ja. Und das war Tempelprostitution. Das war... Wähle die Worte jetzt. Hat mich ein bisschen erinnert an den Tempel in Jerusalem, wo Jesus die Leute hinausgeschmissen hat, weil sie da ihre Geschäfte gemacht haben. Weil sie Vieh verkauft haben, Geld gewechselt haben. Die haben dort, das war ein religiöses Treiben. Aber es war ein Geschäft und genauso war es da auch ein Geschäft. Bloß hier treibt Jesus niemand aus. Hier gründet Jesus eine Gemeinde in dieser Stadt. Und ich finde es der absolute Hammer. Wie groß war die Gemeinde? Weiß es jemand? Ich sehe zahlreiche Hände nicht. Ich weiß es auch nicht, aber die haben gleich angefangen. Woher soll ich das wissen? Woher soll ich das wissen? Aber die haben sicher klein angefangen. Das waren ein paar Juden, die sich bekehrt haben. Dann sind ein paar Einheimische dazugekommen, haben die 200, 300, 400, 500 Leute. Aber selbst wenn sie 500 Leute gehabt hätten in dieser Gemeinde, bei 200.000 Leute, die außer Rom gelebt haben, ist es immer noch ein relativer Hammer, dort als Gemeinde zu überleben. Und wenn du dort nicht voll Heiligen Geistes bist, und wenn du dort nicht mit dem Herrn lebst, dann gibt's eigentlich nur eine Möglichkeit, du scheiterst. Sag jetzt mal so. Und ich sag mal, das gilt für uns hier auch. Macht für die Gemeinden in Ulm keinen großen Unterschied. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Und da taucht natürlich eine Frage auf. Was geht es mich an? Was geht es mich an? Ephesus, es geht die Ephesus vor 2000 Jahren, für die war das interessant, ja? Die einen Paulusbrief kriegt, die haben alles gehabt, die kriegt jetzt, was interessiert mich das heute? Was hat es die Gemeinde in Pergamon oder in Laodicea interessiert, was die Epheser geschrieben gekriegt haben? Und ich sag mal, diese Botschaft, diese an die sieben Gemeinden, ist eine Botschaft an die Gemeinde zu allen Zeiten, an allen Orten. Überall, das gilt überall, was Jesus hier sagt, was Jesus hier die Epheser sagt, das gilt für uns. Das ist relevant für uns, da können wir nicht sagen, das geht mir nichts an, 2000 Jahre alt, Ephesus gibt's nicht mehr. Und ich bin überzeugt, da gibt's so. Ich sage das Wort jetzt nicht. Die sagen auch, das ist so. Das interessiert uns heute nicht mehr. Theologen, die sagen, das ist so. Das war mal, das interessiert uns heute nicht mehr. Aber wisst ihr was? Das ist ein Wort des lebendigen Gottes. Das ist was, was Jesus persönlich ausgesprochen hat. Und das ist für uns wichtig, ja? Jesus stellt sich hier vor, das sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Sieben Sterne in seiner Hand sind die Gemeinden und die sieben goldenen Leuchter sind auch die Gemeinden. Und er sagt, ein super Kompliment, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, hat der Paulus vorausgesagt, wenn ich weg bin, dann kommen falsche Kameraden, falsche Brüder, die versuchen, euch hinter sich herzuziehen. Hat der Paulus ihnen vorausgesagt, die waren gewarnt und sie haben aufgepasst und haben gemerkt, falsche Apostel. Ja. Die haben nicht der Heilige Geist. Das ist wichtig für uns. Ja. Wir müssen wissen, mit wem wir reden. Was ist das für einer? Ist das ein Bruder oder tut er bloß so? Du hast sie als Lügner kennen und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen, das kann ich mir vorstellen in so einer Umgebung, und bist nicht müde geworden. Das ist ein Kompliment, ich bin schon oft müde geworden. Und nicht mal bloß wegen dem Leben für Jesus, sondern einfach so, weil das Leben manchmal anstrengend ist. Ja, das Leben ist anstrengend. Das sitzt man da auf so einer Backe ab, da geht's manchmal richtig zur Sache, das kostet Kraft. Ein super Kompliment. Die sind nicht müde geworden und die haben durchgehalten, haben alles richtig gemacht. Und jetzt kommt das Aber. Jesus Aber sagt, da wird schon mal kritisch. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die haben alles gut gemacht, haben sich neigend, haben gäbe was ihr Kraft hergegeben hat, haben aufgepasst, war theologisch 1A, organisatorisch 1A. Super Gemeinde, super, toll. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich sage es jetzt mal so, die haben mit Jesus nichts mehr zu tun gehabt. Das hat sich verselbstständigt. Das waren Selbstläufer. Und ich habe das schon vor 30 Jahren gehört, wenn man irgendwo war, in einem Seminar oder Bibelschule. Wenn heute, haben sie zu uns gesagt. Wenn heute der Heilige Geist verschwindet aus der Gemeinde, läuft der Betrieb, 80% läuft weiter, 80-90% läuft alles genauso weiter, das merken die gar nicht. Das ist ein Hammer. Die haben die erste Liebe verlassen. wo ich mich bekehrt habe, vor nunmehr 40 Jahren. Eine lange Zeit. Derzeit sind andere Völker durch eine Wüste gelaufen. So lange ist es schon her, aber ja, war eine Wüstenwanderung hinter mir, zeitweise. Aber wo Jesus mir begegnet ist, im April 1988, weil er hat mich zuerst geliebt. Ja. Ich wollte von ihm nichts wissen. 10 Pferde kriegt er mich nicht in der Kirche rein, habe ich immer gesagt. Habe ich nichts mit zu tun, will ich nichts, interessiert mich nicht. Und da ist mir begegnet im Film. Ja. Dr. Schneider und der Drogen, darf ich heute sagen, Selbstanzeige, Arnulf, verjährt, Gott sei Dank, verjährt, Lob und Dank, Gnadengesetze. Ja. Und da kam ein Jesus-Film und ich war so zu, aber das habe ich mitgekriegt, das ist was Besonderes, jetzt muss ich aufpassen. Und dann hat Jesus das so toll, als er die Ehebrecherin gebracht hin zu ihm. Herr, Meister, die hat gesündigt, was machen wir mit der? Alle schon mit den Steinen in der Hand, ja. Es gibt da Sprüche, steht drin, es gibt da Zeit, Steine sammeln und es gibt da Zeit, Steine wegzuschmeißen. Die haben sie gesammelt, das war ihr Zeit und das Herrn Zeit war, dass sie wieder wegschmeißen. Und Jesus guckt sie an und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der warf den ersten Stein. Und dann kam die Zeit für Steine wegwerfen. Und wo ich das gesehen habe, ging es mir so ins Herz, nein. Und der Herr hat mir eine Offenbarung von sich selber gegeben. Der hat den Schleier, den Vorhang, den Dicker von meinem Schädel weggezogen. Und ich habe gewusst, das ist das, was ich gesucht habe. Ich habe nicht irgendwas gesucht, ich habe eine Person gesucht und das war er. Und da kam ein, ich sage es jetzt wirklich mal, Ströme deiner Gnade, Ströme von Liebe, kam in diesem Moment in mein Herz hinein, dass ich 3 Stunden lang da in meinem Bett drinnen gelegen bin und ich denke, wenn es jetzt nicht bald aufhört, dann sterbe ich. So stark war das. Das ging mir fast schon wie im Johannes. Will mir jetzt nicht vergleichen, aber das war so stark. Und dieses Gefühl, ja, das war ja Gefühl. Gefühle verschwindet ja mit der Zeit. Das hat mich noch lange begleitet. Wo im Rangierbahnhof, damals war man nur ein schöner Rangierbahnhof, wo Ablaufberg, wo viele Züge jeden Tag hin, her fahren sind, draußen rum, viele Wagen umeinander. Volker kennt es, der hat nebendran gewohnt, der hat den Lärm jeden Tag mitgemacht. Und da bin ich mit meiner Wagenliste, habe ich Wagen aufgeschrieben in der Zeit, strafversetzt in Rangierbahnhof, weil ich Zahne geschneidert habe lassen. Und habe meine Wagen da aufgeschrieben und habe immer an Jesus denken müssen. Ich frage jetzt nicht, wer verliebt ist gerade, aber jeder war irgendwie vielleicht schon mal verliebt. Ja. Da schwirrt der Name des Geliebten oder der Geliebten, schwirrt immer im Kopf rum. Das bringst du gar nicht raus. Da denkst du dran und du freust dich drüber. Gell, Frau? Ja. Das hat was miteinander zu tun, die Liebe von der Ehepartner mit der Liebe zu Jesus, ja. Das ist nicht meine Putzfrau, wo das sitzt und wo von mir wäscht und kocht. Und ich bin nicht der, wo das Geld heimbringt, sondern wir haben eine Beziehung. Und jetzt, wo es in den Ruhestand bald geht, da wollen wir das ganz neu leben wieder, ja. Die Zeit, die wir jetzt haben, die uns geschenkt ist, das wollen wir leben. Da wollen wir dran machen, dass die Beziehung gut wird, besser wird. Und um das geht's Jesus. Er liebt uns. Aber wenn wir in religiöse Geschäfte uns aufteilen und verabschieden, dann kann ihm das nicht gefallen. Das ist wie wenn meine Frau meine Putzfrau wäre. Ich liebe sie von Herzen und sage, ja, Frau, was ist los? Ja, was willst du denn? Ich putz doch, ich mach. Alles sauber, kauf Eis, doch okay alles. Stellt euch das mal vor, das wäre bei euch in der Ehe so. Ja? Du liebst deinen Partner und er sagt, was willst du, mach doch alles, ist doch alles gut. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Jesus will, denke nun daran, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Ja, das, was du machst, ist super. Aber die Einstellung, die Haltung, die ist völlig daneben. Das kannst du nicht machen. denke nun daran, wovon du gefallen bist. Sagt euch das Wort gefallen was. Im Paradies sind sie auch gefallen. Adam und Eva haben auf die Stimme der Schlange gehört. Ihr werdet sein wie Gott. Und sie sind aus der Hierarchie herausgefallen, die Gott in seiner Schöpfungsordnung gemacht hat. Ja, da war er, dann kam der Mensch, da kamen die Engel und da kamen die Pferde, Affe und so weiter. Tiere, die kamen dann. Und als der Mensch seine Schöpfungsordnung verlassen hat, da kam Gott, dann kamen die Engel und da kam der Mensch. Und alles hat hin und vorne nicht mehr funktioniert. Die sind gefallen, die sind aus ihrer Ordnung, aus dem, was Gott für sie geplant hat, sind die herausgefallen. Die waren da nicht mehr drin und die haben es gar nicht gemerkt. Drum kam die Offenbarung von Jesus. Wir lesen im Hesekiel, wo Luzifer, der Fall Luzifers, ja, steht drin, der schöne Morgenstern ist gefallen, der ist auch gefallen, er hat sich erhoben über Gott, war weg. Und so kann man das vergleichen, das ist nicht so, naja, kann man ja mal ein Auge zudrücken. Das war Jesus so wichtig, diese Liebe, dass seine Liebe bei denen ankommt und dass sie ihn wieder lieben, dass da eine Beziehung ist, das war ihm das Wichtigste. Und das ist das Wichtigste an unserem Christentum. Wir haben keine tote Religion mehr, wir leben in einer Beziehung zum auferstandenen Herrn. Das ist ein totaler Unterschied. Das gibt's nirgends. Das gibt's in keiner anderen Religion nicht. Tu Buße und tu die ersten Werke. Ja, mach das wieder, was du gemacht hast. In der Haltung, die sollen keine geistliche Babys nicht werden. Das ist nicht damit gemeint, sondern die sollen so machen, wie wo sie ganz frisch in ihn verliebt waren. Das will Jesus haben. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn aber nicht, das hat Konsequenzen. Und Jesus kann das machen, das ist seine Gemeinde. Jesus ist der Herr über die Gemeinden. Die Gemeinde sind nicht Herr über sich selber. Jesus ist der Herr über die Gemeinden. Und er sagt, das hat Konsequenzen. Wenn nicht, ja, die können die Entscheidung treffen. Ihr könnt so weitermachen. So komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Das bedeutet, ihr Licht, das Licht, das Jesus geplant hat in Ephesus, es verlischt, weil das mit ihm nichts zu tun hat. Die Gemeinde ist ein Organismus und, ja, ist ein bisschen organisiert auch, sollte organisiert sein, aber die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus, das ist der Leib Christi. Und Jesus kann nur das leuchten lassen, was von ihm ist, ja, was mit ihm nichts zu tun hat, kann er nicht leuchten lassen. Da könnte die Epheser könnte ja, ah, so funktioniert es bei denen. Ja, da machen wir mit. Aber hat mit Jesus in Wirklichkeit überhaupt gar nichts zu tun. Bringt nichts mehr. Das bringt nichts mehr. Und Jesus war bereit, den Leuchter dieser Gemeinde von seiner Stelle wegzurücken. Aber das andere ist, als Stern sind sie immer noch in seiner Hand. Das ist ganz wichtig, dass man das weiß, ja. Als Stern, als Gemeindestern sind sie immer noch in seiner Hand. Die gehen nicht verloren. Die bleiben in seiner Hand. Sie werden nicht Ewigkeit dabei sein. Wir werden denen begegnen vielleicht. Vielleicht sehen wir, warst du da, hat mal mein Pastor oder irgendjemand drüber predigt. Immer noch in seiner Hand. Aber der eigentliche Auftrag, den diese Gemeinde gehabt hat, und ich sag mal, den jede Gemeinde hat, jede, dem sind sie nicht mehr nachkommen. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten, das waren so Irrlehrer, hast, die auch ich hasse. Ja, das, Jesus sieht es alles, aber ihm war das so wichtig, dass diese erste Liebe, dass die in ihnen wieder Gestalt gewinnt. Und wo ich das so gelesen habe, ja, was soll ich machen? Was machen wir jetzt mit dem? Wie kriege ich das wieder? Tu Buße, heißt kehr um, Ja? Kehr um, geh ins Gebet, such die Gegenwart Jesu wieder. Sag, mir tut's leid, Herr, dass ich hier ein Solo-Programm abgespielt habe. Zum Beispiel, das macht jeder anders. Jeder geht anders mit Jesus um. Aber wichtig ist das, dass der Herr sieht, wir haben es gemerkt, wir haben es geschnallt, um was es geht. Es geht nicht um uns. Es geht auch nicht darum, wie toll wir sind, ja, wie wir schöner Lobpreis, alles toll. Aber wenn das ohne die Liebe des Herrn stattfindet, übrigens, Arnulf war echt super heute Morgen. Es war wirklich gut, preis dem Herrn. Ja, sind wir dankbar. Wir sind dankbar für alles, für das Gebäude, alles. Aber das ist nicht der Selbstzweck, sondern der Zweck ist das, dass wir hier Jesus begegnen können. Und dass das, was wir hier empfangen können, dass wir das mit hinausnehmen und da, wo wir sind, sind wir der Leuchter. Und ohne seine Liebe können wir kein Leuchter sein. Geht nicht. Weil es mit Jesus nichts mit zu tun hat. Er ist die Liebe. Er ist die Liebe in Person. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer ein Ohr hat, ich hoffe, wir haben Ohren heute mal wieder zu hören, Ohren zu hören, uns ansprechen zu lassen von Jesus, dass es in unser Herz hineinfällt. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, gilt für uns heute. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Das war das, wo Adam und Eva nicht mehr essen durften davon. Weil sonst hätten die in ihrer Dummheit ewiges Leben gehabt. Das geht nicht. Das wäre unerträglich gewesen. Für die und für alle anderen auch. Aber der überwindet, dem gibt Jesus von dem Baum des Lebens zu essen, welcher in dem Paradies Gottes ist. Können wir uns, also ich zumindest, vielleicht seid ihr da anders aufgestellt, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Entzieht sich völlig meinem Verständnis, meinem Verstand, meinem Gehirn. Kann ich mir nicht vorstellen, wie das, aber eins weiß ich, es wird gigantisch werden, das weiß ich. So. Wie gehen wir mit dem um? Psalm 139. Der schöne Psalm, wo drin steht, dass wir von Gottes Gegenwart umgeben sind, hinter vorne mit einer Hand umschließt, ich bin auf wunderbare Weise gemacht und so weiter. Und da steht ganz am Schluss in der letzten Verse, da steht drin, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Ich erkenne mein Herz oft nicht. Das wird überlagert von so vielen Dingen. Aber Gott kennt mein Herz. Der kennt mein Herz besser wie ich. Warum gar nicht reden drüber? Prüfe mich, aber mir könnte Gott den Auftrag geben. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Ja. Was ist los bei mir, Herr? Was ist los? Sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Ein Weg der Mühsal, wie das schon höre. Bin ich endlich gegangen. Muss man nicht haben, das muss man nicht haben. Sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Mit aller Kraft, mit allem. Das ist das Wichtigste von allem, dass wir in der Ewigkeit bei ihm sind. Das Allerwichtigste, in seiner Herrlichkeit. Lass uns einfach mal, ich habe viel geredet, aber lass es mit erster Liebe, das ist das Wichtigste, das, was Jesus vielleicht heute dich oder auch mich fragt. Wie sieht's aus bei dir? Wie sieht's aus? Liebst du mich? Hat er zu Petrus gesagt, liebst du mich? Das war ihm das Wichtigste. Petrus, liebst du mich? Dann weide meine Lämmer. Weide meine Schafe. Dreimal hat er gefragt. Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Ich will das sagen heute Morgen. Herr, du weißt es doch. Lass uns unser Herz aufmachen heute Morgen für Jesus.